Das Gefühl der Einheit, das der Nationalismus erzeugte, war berauschend, konnte aber auch trügerisch sein. Viele der Bauern, die sich den Bannerträgern des nationalen Kampfes angeschlossen hatten, wandten sich bald wieder ab. In Deutschland stellte sich heraus, dass Protestanten und Katholiken, radikale Republikaner und gemäßigte Liberale, nicht dieselbe Vorstellung von der Nation teilten. Auch die Italiener waren, wie wir gesehen haben, durch ihre sehr unterschiedlichen Vorstellungen davon, was die italienische Nation war, gespalten. Der Nationalismus zwang viele Europäer, sich zwischen ihrer Identität und ihrer Politik zu entscheiden. Der amerikanische Geschäftsträger in Wien witzelte, dass Italien und Deutschland 1848 entweder den Liberalismus oder die nationale Einheit hätten erreichen können. Sie hätten beides versucht und daher keines von beiden gewonnen. Das stimmt zwar nicht ganz, die nationale Einheit war für beide 1848 aus vielen Gründen unerreichbar. Aber es macht die grundlegende Logik der Beziehung zwischen liberaler Politik und nationaler Identität deutlich. Als im September 1848 eine Delegation von Magyaren, Abgeordneten des ungarischen Parlaments, in Wien auftauchte und um die Erlaubnis bat, vor dem Reichstag zu sprechen, kam es zu einer erbitterten Debatte darüber, ob man sie in den Plenarsaal lassen sollte. Der böhmisch-deutsche Radikale Ludwig von Löhner räumte die Fehler der Magyaren durchaus ein, erinnerte die Abgeordneten aber daran, was die Ungarn Großes geleistet hätten. In einer Zeit allgemeiner Unterdrückung hätten allein die Magyaren den Mut gefunden, unter dem bescheidenen Licht einer Verfassung den Weg in die Zukunft zu weisen. Doch Löhners Appell an die revolutionäre Solidarität scheiterte an der Empörung der hauptsächlich tschechischen Abgeordneten, die ihrerseits die Unterdrückung der slawischen Völker durch die Magyaren anprangerten. Solange sich die Ungarn weigerten, den Slawen nationale Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, seien ihre Abgeordneten in der österreichischen Versammlung nicht willkommen. Die nationale Differenz triumphierte über die revolutionäre Solidarität. Das vielleicht gefährlichste Merkmal des Nationalismus bestand darin, dass er die Revolutionäre auf ein Terrain lockte, auf dem sie niemals Fuß fassen konnten, nämlich auf das Terrain der Geopolitik, auf dem sie den Mächten des Ancien Regime immer unterlegen sein würden. Dieses Problem wurde akut, als Revolutionen durch Interventionsarmeen niedergeschlagen wurden, aber auch als Nationalisten die Kontrolle über ihre eigenen nationalen Kämpfe an besser bewaffnete Konkurrenten abtraten. Die patriotischen Freiwilligen in Italien konnten der piemontesischen Armee ebenso wenig entgegensetzen wie die Frankfurter Deputierten der preußischen Armee. Die Geschichte der nachrevolutionären Jahrzehnte sollte zeigen, dass der Nationalismus dann am mächtigsten war, wenn er eng mit dem staatlichen Machtapparat verbunden war.